Puh, ganz schön warm hier. Und bei diesen sommerlichen Temperaturen begrüße ich euch zum OC Talk 132. Ja, willkommen. Der Sommer ist voll im Gange. Das sind super Temperaturen für die einen oder anderen vielleicht auch ein bisschen zu super und zu heiß. Aber bevor wir über das Wetter reden, stellen wir uns erstmal vor und wir starten mal ganz oben.
Ja, wenn der Andi Konstanz nicht kann, bin ich, glaube ich, dran, ne? Der Angro Andreas aus dem Raum Köln-Bonn. Hallo.
Guten Abend von der BSU aus dem Raum Ulm.
Ja, dann werde ich mich mal vorstellen. JG24, Monika und Sven aus Flensburg.
Und hier ist Mika aus Berlin. Hallo.
Und hier ist der Schatztauscher aus München. Hallo.
Hallo, hier ist Linie 11 aus Trier.
Und wir haben noch an Bord Andi, der hat das Mikro wieder abgeschaltet. Filia Noctis, Südpol und Wolf 82. Ja, jetzt war ein ereignisreiches Wochenende hinter uns, ne, mein Lieber?
Ja, auf jeden Fall. Also volle Urlaubssaison kann man sagen, ne? Alle ganz viel unterwegs. Einige haben auch Urlaub gemacht und ich gesehen habe, zwar keine Rückmeldung zum Podcast gegeben, aber dafür Urlaubsrückmeldung gegeben. Und zwar einige, vier Stück an der Zahl.
Diesmal genau ein Rekord, würde ich sagen. Sind, mal sehen, eins, zwei, drei, vier Postkarten. Wobei die eine ja immer noch unterwegs ist. Ich bin mal gespannt, wann Amerika endlich mal sendet oder ankommt. So, da haben wir zum Beispiel die Postkarte von dir, Gio Marco. Du warst anscheinend am Polarkreis gewesen und hast gesehen, was der Weihnachtsmann im Sommer macht. Ich zitiere mal kurz: Viele
Ja,
liebe
genau.
Grüße sendet der Schatzforscher vom Polarkreis. Nach einem Besuch beim Santa Claus geht es über Norwegen und nach Helsinki zurück. Ne, habe ich das richtig geschrieben? Geht es? Ja, ich glaube ja. PS, hier ist mit 22 Grad fast schon T-Shirt-Wetter. So warm war es da oben?
Ja, erstaunlicherweise auch der Weihnachtsmann hat sich über das warme Wetter beklagt und ja, nicht die besten Nachrichten vom Weihnachtsmann. Aber die Geschenke sollten klappen.
Und wenn man sich die Postkarte ansieht, also ihr werdet sie ja dann später in den Shownotes zu dieser Folge sehen, da ist auf der Vorderseite sind die Wichtel drauf, würde ich sagen. Oder Zwerge? Nee, Wichtel passt besser. Aber der Weihnachtsmann fehlt. Den haben sie schon vom Schlitten geworfen. Aber die Geschenke sind noch drin. So, dann geht es weiter mit einer Karte. Ich weiß nicht so ganz genau, ob das eine Urlaubskarte ist. Da steht zwar drin, die kommen vom Team Iceman 0815. Also Uwe und seine Gattin und Kind. Und er sagt: Hallo, viele Grüße aus Italien. Wünschen dem ganzen Team von opencaching.de, Princess Berlin, Alexandra und Iceman 0815 Uwe. Und weil ich ein bisschen skeptisch bin, wenn man sich das ansieht, da steht: Herzliche Grüße aus dem Playmobil Funpark. Also es könnte sein, dass er sich da die Karte mit Bildern aus Italien, wo er vielleicht war, da sieht man ja ihn an der Brücke, so zusammengeschnitten hat und dann das darüber gesendet hat. Aber auch eine nette Idee, also eine virtuelle Karte, die aber auch real war, also ist ja angekommen, hat auch eine Briefmarke drauf, einen Stempel, also schick. Und da sieht man jetzt hier das, ja, den schiefen Turm von Pisa, dann ist es laut die Rialto-Brücke da in Venedig, wieder eine Brücke in Venedig, wo die beiden auch zu sehen sind. Und das dürfte das Forum da in Rom sein. Forum Maximus. Maximum. So, dann haben wir eine Karte bekommen von Palk aus Kopenhagen. Er schreibt: Viele Urlaubsgrüße an das gesamte OC-Team und alle Nutzer. Hier die OC-Codes beider aktiven OC-Caches in Kopenhagen. Und der eine ist OC174A5, der andere ist OC14334. Grüß Palk. Da war ich jetzt erstmal erstaunt. Ich habe wirklich nachgesehen. Ja, leider gibt es da bisher nur zwei in Kopenhagen. War jetzt nicht so viel für ihn zum Suchen. Aber lieber Paul, denk immer dran, es gibt auch noch, wenn du nichts findest, egal wo du dich befindest, auf der einsamsten Insel, gibt es ja immer noch die Safari-Caches. Die kannst du da auch für nutzen, für Dänemark. So, und dann habe ich noch eine Postkarte gesendet. Und zwar mit der neuen Anschrift. Also die Anschrift hat sich jetzt geändert, weil Mirko umgezogen ist. Die neue Anschrift lautet Mirko Baumann, Allenwicker Ring 2 in 46562 Förder. Ist also in der Stadt geblieben, hat bloß die Straße gewechselt. Und ich habe geschrieben, also ohne Briefmarke, weil ich habe es ihm direkt übergeben, er war ja vor Ort beim OCHQ-Event. Liebe OC-Community, heute ist das OCHQ11 Hauptevent. Erst geht es in die Kaiserthermen, das war am Morgen gewesen, dann auf das Weingut Avelsbach. Gestern gab es schon ein erstes Treffen im Bitburger Wirtshaus. Und morgen endet alles in der Kirche St. Maximin. Eine tolle Zeit mit netten Teilnehmern. Happy Cashy Mika.
Jo, ich finde das ja eine fantastische und sehr spannende Postkarte. Ich habe mir die mal hier genauer angeschaut.
Ja, da sind ja ein paar Sachen dabei, wo wir auch schon waren, ne?
Genau, da sind einige Sachen, wo wir schon waren. Und die Postkarte ist tatsächlich, glaube ich, auch schon selber fast so alt wie die Stadt Trier. Also ich bin erstaunt, was die da noch alles verkaufen bei uns in Trier. Weil zum Beispiel, wenn man sich Porta Nigra anschaut, da sieht man, da sind so Tulpenfelder oder Rosenfelder oder irgendwie sowas davor. Und da gibt es in der Mitte auch eine Verkehrsinsel. Aber die Verkehrsinsel, die gibt es gar nicht mehr. Sondern, ich tippe mal, die Karte ist also stimmt schon 25 Jahre alt. Und ich habe auch auf der Rückseite geguckt, da ist nämlich auch noch eine vierstellige Telefonvorwahl drauf.
Deswegen war die vielleicht auch so billig. Ja, aber ich hatte extra eine gesucht, die viele verschiedene Motive hat von Trier. Und ja, also bei einigen waren wir ja gewesen hier. Kaisertherme war ja ein Eventort gewesen deines Wochenendes. Natürlich die Porta Nigra, das war jetzt quasi ein Muss, wenn man in Trier ist, dann sieht man die oder kommt an ihr kaum vorbei in der nördlichen Fußgängerzone ganz am Rand. Den Markt, da müssten wir ja auch, da sind wir jetzt sicherlich vorbeigelaufen, da war auch dieser Weinstand und so. Und dieser alte Kran, da bin ich mir nicht sicher, ob es der ist, aber so ähnliche Kräne habe ich auch da an der Mosel gesehen, kurz vor der, ist nicht die Römerbrücke, sondern die andere Brücke, die davor war. Da weiß ich jetzt nicht den Namen.
Ja, da gibt es zwei Kranen dazwischen. Und ja, der eine, ich weiß nicht, welcher ist, aber ich glaube, das ist der nördliche von beiden.
Und der Dom war ja auch auf dem Weg zum Markt, hat man ja rüberlinsen können. Da hat man den Dom ja auch gesehen. Ja, also eigentlich fast alles gesehen. Ja,
von den Motiven auf jeden Fall eine sehr gelungene Postkarte. Mhm.
Jo, dann kommen wir noch mal zum Event selber. Du warst ja der Owner gewesen. Also noch mal Chapeau, dass du das so alles quasi allein gestemmt hast. Also du hattest ja keine große Hilfe. Natürlich beim letzten war ja eine Cacherin, die Führung gemacht hat, aber trotzdem das Organisieren erstmal, die ganzen Sachen, das Listing einstellen, das Rausdenken, was man überhaupt macht. Das ist ja alles, hast du ja alles ganz alleine gemacht. Deswegen Hut ab, schick hinbekommen. War ein tolle Zeit gewesen. Das Wetter war mir ein bisschen zu warm. Da war ich dann froh, dass du auch da Sachen hattest, wo man auch ein bisschen unterirdisch war.
Das Wetter war schon sehr, es war schon sehr heiß. Es war ja am Samstag, wo das Hauptevent war, teilweise über 30 Grad warm. Und abends hat es dann ja auch noch gewittert. Und dann war es ja zum Glück am Sonntag auch deutlich kühler. Aber ja, es war schon sehr warm, aber zugegeben war es mir lieber so, als wenn es die ganze Zeit geregnet hätte. Wir hatten ja schon einige draußen Aktivitäten. Und vor allem Gut Avelsbach. Da wäre es, wenn es da geregnet hätte, da waren ja zwar diese kleinen, ja, wie soll ich das beschreiben, so Mini-Hütten aus Metall, wo man sich drunter setzen konnte, diesen Dach hatten. Aber gegen Regen wäre das jetzt wahrscheinlich genauso wenig hilfreich gewesen, wie jetzt gegen die Sonne es ging. Man saß ja halbwegs im Schatten, aber wenn der Regen da mal von der Seite gekommen wäre, wäre es vermutlich schwierig geworden. Und so eine hundertprozentige Alternative hätte ich dann nicht gehabt. Wobei ich gesagt habe, okay, Je nachdem, wie sich das im Wetter entwickelt, hätte ich sonst noch nach einer Alternative gesucht. Aber als dann abgezeichnet hat, dass das Wetter ganz passabel werden soll, ja, habe ich dann gesagt, okay, alles klar. Mit der Sonne kommt man da schon irgendwie klar. Wir sitzen dann ja zumindest ein bisschen im Schatten.
Das war übrigens auch der Tag des Hauptevents ja gewesen, wo es dann doch geregnet hat, aber erst eigentlich, als die meisten schon gegangen waren. Ich glaube nur noch, da waren ja ein paar unterwegs, die noch so die OC-Caches in der Gegend so abgegrast haben, so einmal um das Weingut rum. Und ich glaube, die mussten aufpassen, ne? Dass sie da nicht nass wurden.
Ja, das hatten wir am Ende doch relativ viel Glück. Das Hauptevent ist ja um 14 Uhr gestartet. Und der Regen hat, glaube ich, so gegen 20 Uhr eingesetzt, da wo sich das Event dann irgendwann auch aufgelöst hat. Von daher war das dann, glaube ich, Richtung Regen technisch ganz gutes Timing. Und wir hatten dann auch ausreichend Zeit zum Quatschen, denke ich.
Ja, es gibt übrigens auch zwei Podcasts dazu. Also in dem einen habt ihr schon mal das Resümee quasi, was alles gelaufen ist, bis zu dem Haupteventtag. Das, was danach kam, kommt in dem Resümee ja nicht vor. Könnten wir also jetzt darüber berichten, St. Maximin, was da alles passiert ist. Und dann gibt es noch eine Nachbetrachtung, oder ich habe es als Audiolog verfasst von mir selber, auch als Link, kommt alles in die Shownotes.
Ich habe es mir gerade noch angehört, ist schön geworden.
Dir gefällt es meiner Frau nicht. Sie sagt, ich habe kein Konzept, ein bisschen chaotisch.
Du hast ja allein gequatscht.
Ja, ich weiß. Es ist immer besser, das merkt man wirklich, wenn man mit mehreren da an etwas redet. Ja.
Oder war da der Vorschmein so ein Podcast?
Wir können St. Maximin mal hervorheben, weil das war ja das letzte Event, was in dem Resümee ja nicht vorkam, weil das war ja noch ein Tag davor gewesen. Erste Frage, wie bist du überhaupt drauf gekommen?
Ja, da war ja das Spannende, dass ich die Geocacherin Talestria im Aldi getroffen habe, ungefähr so 3 Wochen vor dem Event. Und ich sie eigentlich zum Event einladen wollte, aber sie gar nicht mehr so wirklich cached. Und wir waren mal, ich glaube, 8 Jahre vorher, haben wir uns mal auf dem Open Caching Event getroffen und habe sie dann da mit ihrem Mann eben im Aldi wieder getroffen. Bei den anderen Events war sie nicht dabei, aber sie hat gesagt, eben okay, sie macht Stadtführungen bzw. andere Führungen und hat die eben sehr empfohlen, weil sie die auch selber besonders toll fand. Ich habe mir gedacht, so unterirdische Sachen, die sind bestimmt spannend für Geocacher und dann war ich ja relativ schnell, habe ich mich dann darauf fokussiert oder die darauf eingelassen, die Führung da eben zu wählen und ich war, also vor allem, weil der Standort auch wirklich 300 Meter von da entfernt ist, wo ich wohne. Ich kannte es bis jetzt aber nicht und war echt ganz begeistert, weil ich es eben selber auch noch nicht kannte und jetzt doch hier schon ein paar Jahre wohne und hatte aber lustigerweise auch das Logbuch von damals dabei. Das war nämlich das Logbuch, in dem auch die ganzen anderen Events bis auf das Hauptevent verloggt wurden. Und da hat sie sich auch nochmal gefreut, als sie dann das Log von vor 8 Jahren gesehen hat von sich selber in dem Logbuch. Aber wir fanden das Monika da.
Jetzt müssen wir noch
der Kirche herumzugeistern.
Jetzt müssen wir noch verraten, was wir da eigentlich unterirdisch alles gesehen haben. Angelika, erzähl mal, wie war denn dein Eindruck bei diesem Event?
Ja, es war sehr toll da unterirdisch, vor allem es war kühl. Es waren ganz viele Särge und sie hat uns so detailliert davon erzählt, wie das damals war, dass sich da nur die Reichen so einen Sarg leisten konnten. Die ersten Särge, das waren die für die etwas weniger Betuchten, die hatten ein Gewicht von ungefähr 2 Tonnen. Und weiter hinten waren dann die größeren Särge mit einem Gewicht von über 3 Tonnen, die dann auch weiterhin verziert waren. Also es gab Särge, die waren nebeneinander gestellt, die mussten seitlich nicht verziert sein. Und es gab welche, die standen einzeln, die hatten dann auch seitliche Verzierungen. Und es ist ein toller Eindruck, der da bei mir geblieben ist, was da unter dieser ehemaligen Kirche für ein Schatz liegt.
Und man muss auch dazu sagen, also Särge klingt jetzt vielleicht ein bisschen profan, das waren Sarkophage, also richtige Wummer, Stein-Särge. Und die haben sie sogar, wie du schon gesagt hattest, der war so beliebt oder gefüllt gewesen, der Friedhof, dass sie teilweise übereinander gestapelt haben oder dann eine Säule drauf gebaut haben, weil sie das jetzt als Fundament für die Kirche brauchten. Also, ja. Und wir haben gelernt, die teuerste Farbe der Welt ist
Purpur.
Genau, Purpur.
Ja, und was noch war, die Särge, die waren leer. Es gab in einigen Deckeln so ein kleines Loch, wo man reinleuchten konnte. Es war im Prinzip dann nur Staub drin. Die Knochen sind einfach zerfallen. Ich hatte noch gefragt, ob da Mäuse und Ratten mit im Spiel waren. Dann hat sie nur gemeint, sie haben weder Mäuse noch Ratten da unten entdeckt. Aber diese Sarkophage, Mika, wie du gesagt hast, die waren dann eigentlich nur mit ein bisschen Staub gefüllt.
Ja, stimmt. Also ich war auch erstaunt, wie wenig von einem Menschen übrig bleibt, auch wenn von außen nicht zusetzen kann. Ich hätte gedacht, die wären dann eher so wie mumifiziert oder dann sieht man zumindest noch den Schädel und die Knochen. Aber da war ja eigentlich nur das Einzige, was man noch halbwegs sah, waren die Stoffe, ein bisschen noch, und die Haare, glaube ich. Das war das Einzige. Naja, und das sah man auch nicht bei jedem. Also wir waren wirklich, da waren Steinsarkophage nur zu sehen, und an einer Stelle hatten sie den aus Versehen bei den Renovierungs- oder Ausgrabungsarbeiten hatten sie einen kaputt gemacht, beschädigt, und dann haben sie das umgebettet in einen gläsernen Sarg, und da konnte man ein bisschen reinsehen, wie das überhaupt so aussah da drin.
Da bin ich der Person, die den kaputt gemacht hat, aus Versehen, aber sehr dankbar, dass sie das gemacht hat, weil sonst hätte es wahrscheinlich gar keine Möglichkeit gegeben, da reinzugucken. Und der Professor hat die erzählt, hätte das am liebsten, also der die Ausgrabung da geleitet hat, alles wieder ganz, ganz schön wieder zurück gemacht. Aber dann haben andere eben gesagt, ah, wäre doch toll, wenn man das offen lässt, kann man doch mal reinschauen. Und dann haben die es offen gelassen, da so eine Glasplatte vorgeschraubt.
Für mich ist eigentlich ein bisschen erstaunlich, ich habe ja auch deinen Beitrag da gehört, dass es keine Grabräuber gegeben hat, dass das wirklich so lange unentdeckt gewesen ist. Normalerweise werden doch so altertümliche Gräber, sagen wir mal, beraubt oder so. Habt ihr dazu auch noch ein paar mehr Informationen bekommen?
Das wäre eine interessante Frage gewesen. Ich glaube, ich hätte jetzt keine Vermutung, warum, aber vielleicht lag es daran, dass das jetzt nicht so bestattet wurde wie so ein Pharao mit vielen Beigaben, sondern eigentlich war das wirklich nur die Person selber mit ihrem vielleicht kostbaren Umhang, der in Purpur war, aber sonst, oder in anderen Farben, und sonst war da jetzt nicht groß was, ne, würde ich sagen, an Beigaben. Vielleicht noch ein paar Münzen, aber
ja. Ich bin mir nicht sicher, ob sie was dazu gesagt hat. Ich kann mich nicht mehr ganz dran erinnern.
Ist ja kein Problem. Nur, ich wollte euch nur sagen, dass mir das irgendwie aufgefallen ist und mich
ein bisschen gewundert hat. Wir können ja mal die Cacherin anschreiben, die das geleitet hat. Sie wird ja vielleicht noch locken, und dann können wir die Frage mal nachsenden. Ja, das war also auf jeden Fall ein schönes Highlight, fand ich wirklich. Also die Führung hat mir sehr gefallen. War auch ein guter Abschluss des ganzen Events. Das ging ja den ganzen Vormittag bis, ja, fing ja um 11 Uhr an, und ich glaube 2 Stunden hat es gedauert. Ungefähr.
Nee, so lang nicht. Ich glaub,
naja, mit allem Vorgeplänkel und Nachgeplänkel.
Ja, gut, am Ende. Ja, mit noch draußen reden, stimmt, das hat ein bisschen länger gedauert.
Wollen wir dann auch noch mal wiederholen, was am Anfang war, oder verweisen wir nur auf das Resümee, auf den Parallelpodcast 131a? Das überlasse ich dir.
Du kannst ja, wenn du magst, auch noch so eine Kurzzusammenfassung machen. Und wer es lange hören will, der kann sich dann die 131a anhören.
Okay, dann überlasse ich mal, weil meins ja schon existiert, meine Kurzzusammenfassung online, würde ich mal sagen, Angelika, berichte mal, wie ging es denn eigentlich los? Du bist mit dem Zug gekommen, ne?
Ja, das war mein persönlicher Beginn. Ich bin mit dem Zug nach Trier gekommen am Mittwoch, eine Stunde vor Mika mit dem Auto da war. Und es war dann ganz nett, als ich dann nach einer kurzen Pause in die Stadt wollte, mich umschauen. Da habe ich ein selbes Fahrradmodell an der Rezeption gesehen wie meins. Und dann habe ich mir den Besitzer angeguckt, und siehe da, es war Micha.de. Und dann haben wir uns eben zusammen auf den Weg zu Caches gemacht und Trier angeschaut. Donnerstag und Freitag waren wir noch zusammen unterwegs, Freitag noch mit anderen, auch hier Anwesenden. Und am Freitagabend war dann das Auftaktevent, das Essen im Bitburger Brauhaus. Stimmt das, Lini? Und das fand ich auch sehr schön. Wir waren drinnen und als ich dann wieder rauskam, war draußen auf dem Platz so eine Geräuschkulisse, dass ich sehr froh war, dass wir drinnen waren. Wir hatten den ganzen Raum fast für uns alleine. Das Fenster war auf, es ging ein bisschen Luftzug. Wir konnten uns super unterhalten und das Essen war gut. So, das war der Freitag und danach haben wir uns noch ein bisschen auf den Cache eingestellt, denn Micha.de und ich nicht gefunden haben und in der Gruppe war es dann ein schneller Griff, wie so manchmal. Und am Samstag, wer möchte da erzählen?
Okay, da kann ich weitermachen. Der Samstag fing, das war halt das Hauptevent, fing mit den Kaiserthermen an um 11 Uhr morgens, also 10.45 Uhr treffen, erstmal so versammeln. Wir hatten auch einen Führer, der sich auskannte, sag ich mal, also der jetzt das professionell macht und auch wahrscheinlich andere Führungen da unternimmt, also gebuchten Führer. Es war sehr heiß gewesen. Zum Glück war dieses, er hat uns diese Kaiserthermen gezeigt. Und das fing erstmal oben an, also sozusagen mit dem Areal. Und zum Glück ging es danach auch unterirdisch weiter, also so ein bisschen Keller und wie eine Therme eben von unten aussieht, mit den ganzen Kanälen, die es da gibt und Öfen und Seitengängen. Und das war ja fast wie ein Labyrinth. Und ja, war sehr schön. Danach sind wir weitergegangen. Angelika, weißt du noch, er hatte uns dann zwei Thermen gezeigt. Die letzte war die Barbara-Therme. Wie hieß denn die davor?
Das waren die Kaiserthermen.
Nee, das erste war ja die Kaiserthermen dazwischen.
Ach, das war am Viehmarkt. Was ja. Aber da weiß ich nicht mehr, wie das hieß. Da konnte man ja eigentlich nichts mehr davon sehen, außer man ist neben den Eingang vom Parkhaus gegangen. Habe ich, glaube ich, am Montag war ich da. Konnte man dann runtergucken in Ausgrabungen. Aber da bin ich nicht runter. Also da sind noch einzelne Relikte von den Thermen, aber der Platz oben ist gut gepflastert, hat sehr viel Hitze abgestrahlt und von den Thermen war nichts mehr zu sehen.
Mhm. Ja, erwähnenswert ist vielleicht noch, dass diese Kaiserthermen quasi wie der BER von Berlin sind, aber im Gegensatz dazu, der BER ist ja nun fertiggestellt, die Kaiserthermen wurden nie fertiggestellt, sondern umgewidmet. Boah, wer ist denn hier dauernd am Rumkrakeln? Bitte mein Mikro ausmachen, wer nicht spricht. Danke. Also, die Kaiserthermen, die waren schon fast fertig, würde ich sagen. Alle Räume gelegt. Man hat ja sozusagen die Grundrisse gesehen, die große Fassade und so. Dann wurde das aber umgewidmet in einen Kasernenplatz. Also echt interessant, wie, sag ich mal, wie viel Geld die Römer haben, ne? Dass sie da sozusagen sagen, okay, wir haben jetzt hier schon ein Haus fertig, wir bauen jetzt nicht für was anderes, also machen wir mal alles neu. Ja, also, das war eine Überraschung, aber die Barbara-Thermen, die waren ja aktiv, ne? Die wurden wirklich genutzt, oder waren die?
Genau, die waren aktiv und auch die Viehmarkt-Thermen, die Thermen am Viehmarkt eben, die wurden auch genutzt. Von denen sieht man nicht mehr so viel, weil da relativ viel mittelalterliche Bebauung war und da dann praktisch irgendwann im Mittelalter und so alles drüber gebaut wurde und dann Schichten ein bisschen gewachsen sind. Aber es gibt da eben, wie Angelika schon gesagt hat, eine große Glasvitrine, Umgangsvitrine, die damals als der Rest des Areals mit Tiefgarage zugepflastert wurde, da stehen lassen haben und man kann da eben runtergehen, da gibt es auch Führungen oder man kann von oben wie in so einem großen Schaukasten runterschauen und sieht da eben noch die Reste der Thermen, aber weil die eben tiefer gelegen sind, sieht man so oberirdisch eigentlich nichts. Und ja, der Platz ist tatsächlich relativ zugepflastert. Und da ist dann einmal in der Woche auch Markt oder irgendwie Kirmes, wenn da mal irgendwie Kirmes ist. Ja. Oder sonst eben Gastronomie. Aber leider nicht so grün, das stimmt.
Gut, und danach ging es weiter. Das war der Vormittagsteil am Nachmittag, so 14 Uhr war das, glaube ich. ging es weiter zum Weingut oder zur Straussi Avelsbach, ne? Habe ich das richtig ausgesprochen? Da kann ja mal jetzt Sven was erzählen. Beziehungsweise Monika, wer will, ist mir egal. Wie seid ihr denn zum Event gekommen? Habt ihr das gefunden? Ich hatte nämlich Schwierigkeiten.
Ja, also zum Hauptevent war das etwas kompliziert hinzukommen. Das Navi zeigte dauernd Straßen, die dann nur für landwirtschaftlichen Verkehr frei waren. Wir haben nachher mitgekriegt, das haben alle so oder die meisten so gehabt. Naja, und dann war das halt so, dass wir Einheimische gefragt haben, die uns dann gesagt haben, fahrt man da durch, das machen sie alle so. Und so sind wir dann zum Hauptevent gekommen. Denn die andere Straße, die regulär da wäre, zeigt das Navi nicht an.
Das hatte mich auch gewundert. Ich dachte, warum versucht denn Google mich dauernd immer so einen Forstweg da lang zu führen? Und ich hatte ja auch kein Fahrrad dabei. Das war jetzt wirklich ein Auto, auf Auto eingestellt. Ja, Und dann war ich schon frustriert am Abfahren und wirklich, dann sehe ich noch zum Glück so ein Plakat mit dem Logo des oder mit dem Bild von dem Weingut und ein Pfeil nach rechts, dachte ich, okay, dann müssen wir vielleicht doch hier reinfahren. Google hätte mich glatt geradeaus weitergeschickt. Das hat diese Straße überhaupt nicht interessiert. Also die richtige Straße hat er ignoriert und die anderen Straßen, die allen kleinen Fahrradstraßen oder so, wo übrigens aber auch ein Auto natürlich fahren kann, da war er bereit zu fahren. Also die hätte er akzeptiert.
Ich muss sagen, mir war das gar nicht als Problem
bewusst, ne? Du bist Fahrradfahrer, ja.
Genau, A, bin ich Fahrradfahrer, B, habe ich da früher in der Nähe gewohnt und C, kenne ich eben diese Zufahrtsstraße, die, wenn man vom Norden von Trier kommt, auch eben durch das Schild super ausgeschildert ist, man da abbiegen kann und weiß eben, dass alle Leute, die da irgendwie hinwollen, fahren da eben hin. Aber ich habe jetzt auch mal selber geschaut, wenn man aus dem Süden von Trier, leicht südlich der Innenstadt, wo ihr zum Beispiel hergekommen seid, dahin navigiert, dann wird man in der Tat da irgendwie ganz skurril irgendwie südlich durchs Wohngebiet und dann da hinten rum navigiert. Ja, was tatsächlich sehr strange ist. Es wundert mich auch, wenn da eigentlich irgendwie Wege als forstwirtschaftlich oder so markiert sind, dann dürfte Google einem das ja eigentlich gar nicht vorschlagen. Naja, komisch.
Genau. Also wie gesagt, wir haben es gefunden. Wir sind ja Cacher, wobei ich es fast aufgegeben hätte. So, und dann kamen wir an. Wunderschönes Wetter. Da saßen schon ein paar wenig Schatten. Aber es war, oder sagen wir mal so, man musste mit dem Schatten wandern. Ne? Da war jetzt irgendwie über uns quasi wie so kleine, ja, wie sagt man, Pagoden oder so auf vier... So ein kleines Zeltdach so und dann war der Schatten, weil die Sonne schräg kam, natürlich ein bisschen rechts vor, unter dem Zelt, also ein bisschen in draußen, musste man also seine Bierbank dann so ein bisschen weiter rausstemmen, aber das war ja kein Problem. Essen war sehr lecker, da konnte man sich was auswählen. Ich kannte den Begriff Schwenkfleisch jetzt noch nicht, jetzt weiß ich, was damit gemeint ist.
Ja, wobei, du hast in deinem Podcast gesagt, in einer Pfanne geschwenkt, aber das stimmt nicht. Zwar ist das, du musst dir das so vorstellen, wie so ein Grill, der so einen Dreifuß hat. Und darunter ist ein Rost, was an einer Kette hängt über diesen Dreifuß. Und dieses Rost wird eben immer hin und her geschwenkt und dreht sich dann so. Und dieses Rost eben immer hin und her schwenkt und das Fleisch darüber geschwenkt wird, ist es ein Schwenker. Das kommt vor allem, ich würde sagen, aus dem Saarland. Da ist das sehr verbreitet, aber auch in den Grenzbereichen Richtung Saarland und dann auch noch im Übergang hier Richtung Trier können die Leute, wenn man sagt, das ist ein Schwenker, weiß jeder, was damit gemeint ist. Aber zugegeben, als ich hergekommen bin, hatte ich auch keine Ahnung, was das sein soll.
Genau. Kuchen konnte man auch essen, das war der Stand daneben und natürlich jedmögliche Getränke, vor allem Wein, weil das ja ein Weingut war. Aber auch natürlich Erfrischendes, also so Schorle oder Wasser nur, das bei der Hitze natürlich sehr angenehm war. Und dann haben wir auch eine kleine, aber wirklich nur eine ganz kleine, dafür kostenlose Tour durch das ganze Gut gehabt. Da wurde uns ja erstmal gezeigt, in welchen riesigen, ja, es sind keine Fässer mehr, jedenfalls habe ich kein Fass gesehen, sondern es sind riesige Tanks, wo dieser Wein gelagert wird, gekühlt wird. ich weiß nicht, weißt du noch, wie viele Liter da reingepasst haben? Also es war jedenfalls sah ziemlich groß aus. Also ich würde sagen zweistöckig oder nee, einstöckig, nee, bestimmt zweistöckig, so groß und dann eben, ja, wie man sich's vorstellt, vielleicht wie eine ganz dicke Röhre und das senkrecht. Und ja, mehrere davon in dem ganzen Raum und da keltern sie sozusagen jetzt all ihren Wein, den sie aus der Gegend bekommen und verkaufen den auch lokal, aber eigentlich bleibt alles irgendwie, also sie haben jetzt nicht das große Exportgeschäft, sondern sie machen das alles lokal nur an ihre Händler, die jetzt da in Trier sind oder eben die das gut besuchen oder eben zum Weinfest dann im Winter oder so im Sommer haben sie ja manche Feste, da wird es ja auch
gibt köstlich. Gibt aber einen Online-Shop.
Und einen Online-Shop, ja okay, dann geht es vielleicht doch ein bisschen international. Ja, ja und dann wurde auch während dieses Hauptevents ja auch beschlossen, wo es nächstes Jahr hingehen wird. Also das war jetzt das OCAQ 11. Und jetzt geht ja das OCAQ 12 schon in die Spur oder die wirft seine Schatten voraus. Also Trommelwirbel, wer hat es geschafft? Slini, wer wird dich beerben?
Es ist Tungma in der Schweiz.
Genau, genauer gesagt in Solothurn. Das ist knapp oberhalb von Bern oder zwischen Bern und Zürich und östlich von Bielersee. Also relativ zentral in der Schweiz. Und zum Thema Schweiz habe ich auch gleich noch ein paar Rubriken, da kommen wir später noch dazu. Also ich freue mich jedenfalls, dass es jetzt international wird. Das erste Mal, dass das OCAQ-Event Event nicht nur in Deutschland ist, sondern jetzt so ein bisschen die Grenze überschreitet.
Ganz kurz nochmal zu den Tanks, Mika. Ich meine, die waren 6.000 bis 8.000 Liter. Also einige wow. 6.000 und einige 8.000 Liter.
Danke, danke. Ja, und dann war es am nächsten Tag eben, das hatten wir jetzt berichtet schon, die Sarkophagführung. Ich glaube auch so eine große Ansammlung an Sarkophagen da in St. Maximin. In dieser Kirche unterirdisch, die gibt es weltweit eigentlich nicht, ne? Also mir ist jedenfalls nicht bewusst, wo man so viel Sarkophage direkt eins zu eins da nebeneinander sehen kann. Und das war ja auch recht groß gewesen, wo wir da gelaufen sind. Also wie ein kleiner Irrgarten. War schon toll. Bin mal gespannt, was jetzt, wenn wir in die Schweiz fahren, was dann für Führung geben wird. Auf jeden Fall dickes Danke, Nils. Das hast du prima hinbekommen. Du warst ein guter Gastgeber. Ich werde Trier in guter Erinnerung behalten und wir werden bestimmt nochmal auch die Mosel, die kam vielleicht noch ein bisschen zu kurz bei deinem Event. Da müssen wir unbedingt nochmal irgendwie so eine Mosel-Tour machen oder uns mal die kleinen Städtchen da sehen, die da sind. Das ist alles herzallerliebst. Also wirklich eine schöne Urlaubsgegend.
Sehr ja, lohnt sich auf jeden Fall. Sonst müsste ich beim nächsten Mal, wenn das OCAQ-Event vielleicht in 15 Jahren nochmal bei mir ist, dann müssen wir jetzt nicht in Trier sein, sondern in Bernkastel.
Genau, irgendwann wiederholt sich ja alles, ne? Wahrscheinlich ist auch irgendwann wieder Berlin dran. Ich bereite mich schon drauf vor. Mal sehen. Aber erstmal die Schweiz. Wir freuen uns auf die Schweiz. Genau. So, und dann kommen wir jetzt mal zu etwas Neuem. Cashliste des Monats. Da dachte ich mir, wenn wir schon in die Schweiz gehen, passt es doch. Da gibt es von Tungma eine Liste, die heißt, Tungma sagt, diese Schweizer Caches sind findbar. Die Listennummer ist 2398, aber am besten geht ja einfach durch die Cache-Liste durch und dann bei T wie Tungma, dann werdet ihr schnell fündig. Und er sagt dazu, Zitat, in der Schweiz ist der Abenteuerfaktor bei OC-Caches immer etwas größer. Mit dieser Liste möchte ich den etwas verkleinern. Safari-Caches werden in der Liste nicht berücksichtigt. Caches, die archiviert, aber noch auffindbar sind, jedoch schon. Letzte Online-Kontrolle, also er kontrolliert seine Liste, war der 2024-0401, also der 1. April, würde ich das so lesen. Genau, schaut sie euch mal an. Ich gucke mal nach, wie viel da momentan gelistet ist. 191 Caches hat er bisher auf der Liste. Und einen davon, komme ich auch noch später dazu, das ist dann meine Cache-Empfehlung. Obwohl, ich kann ja die Cache-Empfehlung ja mal vorziehen, weil es dazu passt und sie auch, dass sie in der Liste drin war. Also, die Cache-Empfehlung, die ich für die Schweiz habe, heißt auch von Tungma, ein NFC Tag auf Reisen. Also NFC, das ist diese, diese Tags, die man, dazu braucht man, glaube ich, so ein Handy, um es in die Nähe zu halten. Und wenn man mit seinem Handy in der Nähe von so einem Tag ist, dann reagiert der Tag, der ist also ohne Batterie, der hat einfach nur durch die Nähe und durch die ja, Selbstschwingung oder wie soll man sagen, also das strahlt ja was aus, das Handy, und strahlt es dann zurück, da kann man was ablesen. Und dieses, was man abliest, ist dann das Passwort zum Loggen und der Cache hat die Nummer OC17568 und ich fand es so interessant, ein NFC-Tag auf Reisen, das gab es ja noch nicht. Also irgendwie, ich kenne NFC-Tags, die man irgendwo anbringt und da sind sie dann. Der ist mobil. Zwar auch angebracht an etwas, muss ja sein, das ist ja keine Postkarte, die durchgeschickt wird oder so. Also er ist an etwas angebracht, aber trotzdem mobil. Am besten schaut ihr euch das Listing an, OC17568 oder in die Shownotes gehen, dann wisst ihr auch gleich, warum er mobil ist. Also ich kann es mir jetzt schon denken. Auf jeden Fall hat das was mit Zügen zu tun und man muss nicht in den Zug einsteigen, man muss einfach nur warten, bis der Zug kommt. Dann ist kommt der NFC-Tag zu euch. Ne? Was?
Ist auch eine Cash-Empfehlung.
Oh, dann hatten wir sie schon. Mist.
Nee, die ist heute eine Cash-Empfehlung.
Ja, das meinte ich ja. Dazu komme ich später, habe ich gesagt, aber dann habe ich das jetzt gleich vorgenommen, also ich vorgezogen. Die Cash-Empfehlung werde ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Ja.
Aber was noch zu NFC-Tags ganz spannend ist, das musste ich nämlich jetzt auch in Vorbereitung für mein OCRQ-Event lernen. Und zwar hatte ich mir auch einige NFC-Tags gekauft, um die zu beschreiben und dann anzubringen. Mika, ich weiß nicht, hast du meinen Cash kreuz und quer über den Viehmarktplatz gesucht?
Ich glaube, ich bin dran vorbeigelaufen, als du mich zu Mika geschickt hast.
Ah, ja. Aber ich glaube, du hast den gesucht, oder?
Ja. Genau. Hab's dann letztendlich auch gefunden.
Und die einzelnen Stationen, da wollte ich eigentlich über NFC-Tags lösen. Jetzt sind es am Ende vierstellige Zettelchen geworden, auf denen vierstellige Zahlen draufstehen. Das war jetzt die Alternative, weil ich nicht wusste, dass größtenteils diese NFC-Tags, wenn man nicht ganz spezielle NFC-Tags kauft, die auf Metall nicht funktionieren, weil das dann vermutlich mit der Strahlung, weil die selber Metall beinhalten, dann nicht funktioniert. Was ich dann lernen musste und Orte im öffentlichen Raum zu finden, die nicht aus Metall sind und wo das irgendwie trotzdem funktioniert, dann doch sehr rar gesät waren, zumindest da an dem Platz, musste ich dann bei mir umschwenken. Ich habe einen, als ich das dann gelernt habe, einen NFC-Tag geschenkt bekommen, der eben so entsprechend funktioniert, dass er auch auf Metall ausgelesen werden kann. Aber wenn ich jetzt mal Caches lege, dann muss ich mir, glaube ich, dann spezielle NFT-Tags besorgen, weil größtenteils Sachen ja dann doch irgendwie aus Metall sind.
Ah, danke für den Tipp. Ich habe ja beim letzten OCHQ in Wermelskirchen NFC-Tag geschenkt bekommen. Und ich kam leider noch nicht dazu, ihn zu aktivieren. Aber da werde ich jetzt darauf achten, dass mein Träger dann vielleicht nicht aus Metall ist. Oder ich habe vielleicht zufällig einen bekommen, der das aushält, wie du gesagt hast. Mal sehen, bin gespannt.
Also wer schon viele NFC-Tags in Caches eingesetzt hat, ist Team MB. Also bei Fragen könnte man sich an die beiden wenden. Die können sich ihre Erfahrungen weitergeben.
Ja, prima. Die werde ich auf jeden Fall mal fragen. Die sind ja auch, kennt man ja gut vom vorletzten OCRQ-Event in München. Ja, gut, dann kommen wir mal zu den Tipps und Tricks. Diesmal dachte ich mir, es klingt banal oder alltäglich, was eigentlich so jeder Owner von OC wissen müsste, aber manchen gelingt es doch nicht so ganz. Wie deaktiviere ich ein Listing? Also nehmen wir an, ich mache eine Cache-Kontrolle und finde raus, ups, der Cache ist nicht da, ich habe jetzt aber keine Dose da, also muss ich ja erstmal das Listing mal kurz offline nehmen, bis ich da die Dose ersetzt habe. Also wenn man ein Listing deaktivieren möchte, dann sollte die Logart momentan nicht verfügbar verwendet werden. Diese Locker kriegt man nur als Owner zu sehen. Wenn ich ein Sucher bin, also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Cache von Slini 11 suche, dann habe ich diese Lockart momentan nicht verfügbar, nicht zur Verfügung. Weil ich bin ja nicht derjenige, der ihn deaktiviert. Das macht ja nur der Owner selber. Also der Owner selber hat diese Lockart zur Verfügung, alle anderen nicht. Und das muss ich auswählen. Und was man nicht machen sollte, ein Hinweislog mit der Bemerkung momentan nicht verfügbar. Denn das hilft überhaupt nicht weiter. Dieses Listing wäre weiterhin aktiv bei der Karte sichtbar. Und da wir bei OC ja auch noch keine KI einsetzen, vielleicht kommt es noch dazu, würde auch diese KI den gar nicht deaktivieren können. Also und ihr wisst ja alle, Leute oder Sucher, die lesen wenig das Listing, bis gar nicht. Also, sondern folgen stur dem Punkt auf der Karte. Deswegen hilft das auch nicht, wenn man in den Logs was reinschreibt.
Ja, wenn ich es nicht finde, dann schaue ich schon ins Log.
Ja, ja, genau, dann schon.
Mika, ich möchte vielleicht noch ergänzen, was auch vielen nicht so bekannt ist, der Unterschied zwischen archiviert und gesperrt. Kannst du das erklären?
Klar. Also deaktiviert ist erstmal nur so eine Art Vorstufe. Jetzt kommen wir dann zu dem anderen. Archiviert und gesperrt. Archivierte Caches sind auch von der Karte verschwunden. Ist aber so gedacht, wenn man jetzt sagt, okay, dieser Cache wird nicht mehr zum Leben erweckt. Ich habe jetzt die Stelle ist verbrannt oder ich hatte jetzt genug Logs und jetzt kommen ja kaum noch welche dazu. Also den archiviere ich jetzt wirklich. Der ist wie beerdigt. Rest in Peace. Gesperrt ist eigentlich das Gleiche wie archiviert, bloß da sind keine Logs mehr möglich. Ich könnte einen archivierten Cache noch im Nachhinein loggen. Es gibt ja Leute, die sind im Logstau. Ich weiß gar nicht, Nils, bist du aktuell oder bist du auch noch im Logstau?
Ich muss ein bisschen loggen, aber ist nicht viel.
Okay, nicht viel. Also nehmen wir mal an, ich kenne Leute, die loggen wirklich noch ein Jahr hinterher und die kommen erst ein Jahr später dazu, den gefundenen Cache zu loggen und dann ist der Cache aber archiviert. Dann könnten sie ihn immer noch loggen. Archiviert heißt, verändert nicht das Logging. Wäre er gesperrt, was ich auch als Owner machen könnte, dann wäre wirklich kein Log mehr möglich. Diese Art Sperren wird doch immer durchgeführt, wenn sich ein OC-User von OC verabschiedet, dann werden seine Caches gesperrt, weil man ja dann auch nicht, der Owner kann ja nicht mehr reagieren, wenn irgendein Log reinkäme, was überhaupt nicht passt, weil er ja keinen Zugang mehr hat, wenn er sich von dem OC abmeldet und nicht mehr ein User ist und deswegen werden all seine Caches dann gesperrt. Das ist der wesentliche Unterschied. Also gesperrt heißt, kein Log mehr möglich. Archiviert heißt, ich könnte ihn noch loggen, auch wenn er nicht mehr aktiv auf der Karte ist, weil ich ihn damals irgendwann gefunden habe. Ja, das war's. Und deaktiviert ist eigentlich nur so ein Zwischenstatus, den man setzt, wenn man weiß, es soll gleich weitergehen, aber im Moment ist die Dose nicht da oder nicht suchbar, weil es vielleicht dann so ein Bauzaun davor ist, der vielleicht in einem Monat wieder verschwindet. Dann könnte ich ihn erstmal nur deaktivieren. Ja. Gut, dann kommen wir mal weiter. Wir sind jetzt bei den Events. Diesmal haben wir sehr viele. Ja, es ist Sommermonat, das bietet sich ja mal an, dass man da viele Events besucht. Ich mache es ein bisschen kurz, also ich überfliege die mal jetzt. Da fangen wir an am 4.9. um 18 Uhr das Event Mio 8 von Rick Zähler. Das findet um 18 Uhr statt im Gasthaus zur Schmelz. Und Mio steht für mitten in Odenwald. Deswegen ist schon das 8. Event da, so ein Stammtisch eben. Dann gibt es das OC-Rätsel-Event von Micha, jeden Donnerstag virtuell. Also für alle, die sagen, bei mir ist ja nie ein Event in der Nähe und ich kann nicht hingehen, da könnt ihr hingehen. Vorausgesetzt, ihr habt Headset, so wie ich jetzt, oder ein Mikrofon und Lautsprecher, dann klappt das und dann könnt ihr euch da einschalten. Man braucht nur den Browser, klickt rein und dann seid ihr bei dem Event dabei. Jeden Donnerstag von 19 Uhr bis Mitternacht. Hat die OC-Nummer, achso, das hatte ich jetzt bei dem einen vergessen, also Mio hat die OC-Nummer OC18091 und das Rätsel-Event von Micha.de hat die Nummer OC1810B. So, dann kommen wir zu einem, der ist vielleicht für alle interessant, die in der Nähe von Darmstadt wohnen. Hessen, Darmstadt, Dieburg. Das heißt im September am Wohnmobilstellplatz Groß-Umstadt. Der Owner ist, das ist ein komischer Name, 64839M. Ich dachte zuerst, das wäre eine Höhenmeterangabe, also hoch gibt es ja nichts. Vielleicht ein Flugzeug? Nee, auch nicht. Ein Satellit eher. Ja, und die UC-Nummer ist OC18096, findet am 6. September statt, abends zwischen 18.30 Uhr und 19 Uhr. Und er sagt, ein wenig babbele, also quatschen, TB tauschen und die frische Luft genießen. Von 18.30 Uhr bis 19 Uhr werden wir mit dem Logbuch vor Ort sein und freuen uns über jeden, der vorbeikommt. Dann gibt es am 12. September den Berliner Stammtisch rund um die Berolina in Berlin. Hat die Nummer OCBBFE und diesmal findet das im Biergarten Pratergarten, also der heißt Pratergarten, in Mitte statt. So, dann haben wir etwas, das es immer einmal im Jahr gibt. Es war früher im Frühjahr gewesen, ist jetzt verlagert mehr im September. Und zwar am 14. September, das ist ein Samstag, pünktlich um 19 Uhr, schreibe ich auch gleich mal hier jetzt in die Shownotes rein, findet ein Worldwide Flashmob statt. Und zwar nicht nur in Berlin, sondern weltweit in allen möglichen Städten. Nämlich deswegen auch die Zeit. Gestartet wird es in San Diego um 10 Uhr, Berlin ist es dann eben 19 Uhr. Ja, und der hat die OC-Nummer OC17F5F. Und ein Flashmob ist eigentlich nur so ein ganz kurzes Event. Kurz kommen und wieder schnell gehen und irgendwas machen, was unerwartet ist. Also wir werden da auf der Fußgängerbrücke am Hauptbahnhof Seifenblasen in die Luft blasen. Und das ist immer ganz witzig, weil dann Schiffe manchmal so drunter durchfahren. Das ist ja ein beliebter Hotspot da, wo auch das Regierungsviertel ist und Kanzleramt. Und dann werden die da so richtig in so eine Wolke von Seifenblasen durchfahren und dann hupen sie manchmal zurück. Und das ist eine ganz lustige Ecke-Sache. So, und dann haben wir noch einen Stammtisch, der kommt noch nicht gelistet. Das ist der Virtuiel-Stammtisch, auch virtuell, allerdings nicht wie das Rätsel-Event mit Jitsi, sondern hier wird Zoom verwendet, hat die Nummer OC18046. Irgendwann Ende September. Einfach die Augen aufhalten oder sich das Listing mal ansehen, dann wird es irgendwann aktualisiert. Es ist meistens am letzten Sonntag des Monats, müsste ich mal gucken, das wäre dann der 29. Und ja, schaut euch das mal an. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht vertan. Warte mal, ich gehe mal einfach ins letzte Listing rein. Neue Zuge. So, das letzte war gewesen am Event am 28. Juli. Da haben sie anscheinend eine kleine Pause gehabt im August. Aber ja, war ein Sonntag. Also
ja, passt, ist gerade das. Sommerpause. Ein Monat ist Sommerpause und dann geht es im September weiter. Und dann wird wahrscheinlich über Urlaubserlebnisse gesprochen.
Ah, du kennst es ja, ne? Genau. Wir waren ja da ja, auch genau. Mal dabei.
War letztes Jahr auch schon so.
Also es gibt immer ein Schwerpunktthema. Wir waren auch mal, also Gianmarco und ich haben mal über Open Caching geredet. Dann gab es was über CGO und über Events gerne, ne? Wenn da gerade jetzt ein großes Event ansteht. Ja. Schöne Sache, lohnt sich auf jeden Fall und vor allem, man sieht sich auch im Gegensatz zu Jitsi, doch da kann man sich auch sehen. Nee, beides kann man sich sehen. Gut, das war's. Und da gibt es noch das Event ohne Punkt. Da habe ich, glaube ich, ein falsches Datum. Da hatte ich den 6.8., das habe ich noch nicht aktualisiert. Das ist immer am ersten Dienstag im Monat, wäre dann der 1. Oktober, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja, muss ich gleich mal eintragen.
Nee, der 3. September.
Ja, für diesen Monat. Ach so, okay. Ich war schon letzten Monat weiter, ja, hast recht, natürlich. 3. September, sorry. Oh, Nils, da musst du jetzt ganz schnell sein mit dem Stein. Sonst kriegen es kaum welche mit. Oder die Dauergäste wissen es natürlich. Wir erzählen das ja jedes Mal bei jedem OC-Talk. Also 3. September, 20.30 Uhr. Und wenn ihr nicht wisst, wo man sich da trifft, einfach in diese Entwickler-Channels gucken, die man hier wenn man auf der OC-Startseite ist. Ich gehe jetzt mal da nochmal rein. Dann seht ihr doch da ein Slack, ihr seht auch GitHub. Das sind so die beiden Entwicklerecken und da wird es dann auch verkündet, wie man da hinkommt. Das ist, glaube ich, auch eine Jitsi-Veranstaltung, ne? Wenn ich mich nicht täusche, Nils?
Ja, in der Regel schon.
Ja, genau. Gut. Ja, das war's von uns. Jetzt ist nur noch der nächste Termin. Nächste Sendetermin, wir sind ja jetzt im September, müsste ich jetzt auch aktualisieren. Das wäre dann der 6.10. Zur gewohnten Zeit. Und wenn alles so ist wie immer, bleibt es auch bei Mumble. Wir sind ja jetzt gewechselt, aber es ist ja wunderbar, klappt es hier. Ja, dann würden wir uns freuen, wenn ihr kommt, live dabei seid. Wir freuen uns über Postkarten, wir freuen uns noch mehr, wie Nils sagen würde, über Kommentare. Freuen wir uns da auch sehr. Und falls ihr selber Themen habt, schreibt sie rein. Dieses Listing ist ja, oder hier diese Shownotes, wo ich jetzt hier gerade ein bisschen rumblättere und auch die Postkarten sehe, die sind ja verlinkt in dem Event OC-Talk selber. Und da kann man dann auch was reinschreiben. Das ist beschreibbar. Oder wenn, dann muss man eine Beschreiberlaubnis, glaube ich, einfordern, aber die kriegt ihr dann unproblematisch. Und dann könnt ihr eure eigenen Themen einbringen und dann, ja, gehen wir darauf ein. Das soll ja schließlich für die Community sein, ne? Nicht hier für uns alleine, der OC-Talk. Gut. Ja, wie wollen wir uns verabschieden, Nils? Du hast wieder die Wahl. Unten nach oben nach unten?
Ja, von oben nach unten.
Okay, Andi, du beginnst. Falls du uns. Andi hat das Mikro aus, dann ist. Jetzt ist an. Okay, Andi, sprich.
Schönen Abend aus Konstanz.
Und gute Nacht aus dem Raum Ulm.
Ja, schönen Abend noch hier aus Flensburg.
Und tschüss, sagt Mika aus Berlin.
Bayerische Grüße aus München.
Tschüss, Martin.